Brillux. Mehr als Farbe.
Hey und willkommen bei Brillux zu Hause. Ich bin Erik Schroth, Interior Designer und euer Host. Und in jeder Podcast-Folge, da treffe ich super spannende Menschen mit sehr besonderen Geschichten rund ums Wohnen und ums Einrichten. Wen ich heute kennenlerne, ich habe ehrlicherweise überhaupt gar keine Ahnung. Denn jede Begegnung, die ist auch für mich eine totale Überraschung. Aber zum Glück bekomme ich von meiner Redaktion immer ein paar Notizen mit. Und jetzt bin ich gespannt auf Valerio.
Also, ganz ehrlich, ich glaube, das wird heute eine richtig coole Zeitreise. Da sitzt hier jemand vor mir, der aussieht, als wäre er aus einem Film vergangener Zeiten entsprungen. Valerio, hi.
Hallo, hi.
Valerio, du siehst aus, als kämst du so aus der Zeit um 1900. Ist richtig eingeordnet?
Ja, tatsächlich, ganz richtig.
Und alles, was ich weiß über dich, steht hier auf meinen Moderationskarten, die ich aber noch nicht gesehen habe. Deswegen werfe ich natürlich direkt mal einen Blick rein. Warte, da stehen so, fällt sich schon auseinander, stehen hier so ein paar Begriffe drauf und der erste ist auch direkt passend, Zeitreisender.
Ja.
Wie kommt es? Also kommst du jetzt gerade aus dem Phantasialand, Moviepark oder sowas? Bist du da ein Mensch in der Attraktion oder ist das tatsächlich dein Alltagslook?
Das ist tatsächlich meine Alltagskleidung. Also ich bin in der Regel so angezogen, je nachdem, was ich machen muss, ob ich kurz zum Supermarkt gehe, dann bin ich wahrscheinlich auch modern, sehr schlicht angezogen, aber sonst, das ist quasi die Kleidung, die für mich am besten passt. Und meine Wohnung ist auch entsprechend eingerichtet. Das heißt, es ist ja in dem Sinn auch wirklich eine kleine Zeitreise mit mir.
Ach, wie krass. Das heißt, du hast dein Leben wirklich komplett der Jahrhundertwende sozusagen gewidmet.
So.
Einem komplett anderen Zeitalter.
Genau, ja.
Ich mache mal direkt die zweite Moderationskarte auf, bevor ich hier zu viel quatsche. Weil hier steht drauf, oh, prägende Flohmarktbesuche als Kind. Das passt natürlich zu meiner Frage. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, es hat alles angefangen, als ich 13, 14 war mit meinem Onkel, der ist Münzensammler gewesen und der hat mich einfach mit auf Flohmarktbesuche quasi genommen und da habe ich gesehen, ja, kann man Bücher aus dem 18. Jahrhundert einfach für 10 Euro kaufen und ich fand das extrem spannend, weil das sind ja Gegenstände, die halt so eine lange Geschichte haben, die in Welten waren, die wir auch nicht mehr kennen, aber die gibt es. Und ich fand das so wirklich so spannend und ich habe da direkt ein paar gekauft und die standen da quasi im Bücherregal für einige Jahre und das war immer so eine Auseinandersetzung mit denen, bis ich gesagt habe, nee, das muss ich noch weiter und tiefer verfolgen.
Aber ich meine, ich sag mal, ein Interesse zu haben für solche historischen Sachen und dann auf der anderen Seite aber auch das ganze Leben dem zu widmen, das ist natürlich schon ein Unterschied. Kam das schleichend oder war wirklich von heute auf morgen so dieser Moment da, wo du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt so leben wie in dieser Zeit?
Das kam sehr langsam und tatsächlich, das sind schon 16 Jahre her, denke ich. Das
wie heißt, alt bist du?
Ich bin jetzt 33, das heißt,
früher angefangen?
19 Jahre.
Wow.
Genau, ja, ich habe früher angefangen, weil Geschichte war immer eine große Leidenschaft von mir. Ich habe auch Geschichte studiert. Also das habe ich auch quasi in dem Sinn auch mindestens versucht, daraus
irgendwas zu machen, wo man auch Geld mit verdienen kann.
Man muss sein Leben auch finanzieren. Genau, und es gab da ein paar Phasen. Ich habe gerade schon, als ich angefangen hatte zu studieren, weil ich als Kind schon Oscar Wilde und so weiter gelesen hatte. Und ich fand die Kleidung da auch sehr toll, auch wenn das ein bisschen früher ist, als was ich jetzt trage. Und dann habe ich quasi so mich entschieden, so ein bisschen H&M-mäßig Outfits zusammenzubasteln. Ich war 21, die so diesen Stil
ein
bisschen.
Ist das so Dandy-Style? Kann man das
ja,
so?
Ja, das war damals, also jetzt nicht so wirklich, aber früher schon.
Also ich bin Oscar Wilde und so?
Oder Oscar Wilde auf jeden Fall, ja, genau. Ne? Also damals war ich eher so ein bisschen dandier unterwegs, sagen wir so, mit neuer Kleidung, die ich einfach so zusammengestellt habe, so dass es so aussieht wie damals. Und dann ja, dann habe ich wieder aufgehört, weil ich keine Zeit mehr hatte, 12 Hemden am Wochenende zu bügeln, Hemden, weil ich da studieren musste und so weiter.
Ja, das mit dem Bügeln ist so eine Sache. Ich habe das auch schon sehr lange ans Brett gehängt.
Ja.
Also bei mir wird einfach glatt gehängt.
Mittlerweile bin ich aber sehr gut trainiert. Das schaffe ich viel schneller.
Ich habe so viele Fragen an dich. Ich habe aber gerade mal noch einen Blick auf die weitere Moderationskarte geworfen. Da steht Historiker drauf. Du hast gerade schon gesagt, du hast Geschichte studiert.
Ja.
Dann auch diese Zeit?
Nee.
Oder legt man sich da irgendwie fest? Oder wie ist das?
Je nach Curriculum kann es auch sein, dass man sich festlegt. Also ich habe in Pisa studiert. Also ich komme aus Italien und ich habe in Italien studiert. Erstmal Geschichte in Pisa mit Schwerpunkt Mittelalter. Das also zeigt auch wirklich, dass
in Ritterrüstung sitzt sie jetzt nicht.
Ganz genau. Das für mich ist ja Geschichte sozusagen aus allen Epochen spannend und das sich bei mir so ergeben hat, hat andere Gründe als meine allgemeine Faszination für Geschichte. Und dann habe ich Philosophie studiert im Master, auch mit Schwerpunkt Mittelalter und habe dann hier in Köln und in Paris im Bereich mittelalterlicher Philosophie promoviert.
Du bist du Doktor?
Ich bin Herr Doktor, ja.
Herr Doktor Valerio, weiter?
Buonanno.
Boah, das hört sich ja wie so ein Filmname. An dir ist alles irgendwie filmreif.
Ja.
Ich finde das wirklich wahnsinnig spannend. Jetzt bin ich aber neugierig und ja. Ich glaube, wir alle auf das, was da in der Tüte ist. Es ist relativ flach.
Ja.
Also es ist kein Grammophon, was du mitgebracht hast?
Nein. Dann
hol du mal raus. Ich habe Angst, dass ich was kaputt mache. Das ist bestimmt wertvoll. Es knistert, es bleibt spannend und es sind Bücher, Hefte. Darf ich das anfassen?
Ja, klar.
Ach Quatsch, das sind alte, sind das alte Möbel?
Das sind alte Kataloge. Das ist quasi ein Kaufhaus in Hannover, wo sie hauptsächlich Kleidung verkauft haben. Und da kannst du sehen.
1898.
Ganz genau.
Frühjahrskatalog.
Ja.
Oh wow.
Und die würden einfach per Post geschickt meistens, dass die Leute schon sich angucken konnte, was da in der neuen.
Also ich lieb's jetzt schon hier. Reversible, doppelseitiges Taillenfutter. Also Taillenfutter kenne ich, bei mir geht das eher auf die Hüfte als auf die Taille. Und also ich mache jetzt was. Es riecht auch so nach altem Papier und ich liebe diesen Geruch.
Ja, das ist tatsächlich sehr. Und das ist ein Inneneinrichtungskatalog. Auch in dem Sinne ein bisschen auch schon selten, weil, wobei ich auch schon viele habe mittlerweile von, da sind eher Gardinen, also Stoffsachen. Und es ist ja.
Richtig, aber mit Farbdruck und sowas?
Ja, alles nur schon. Am Anfang, dann geht es wieder ins Schwarz-Weiß. Aber das Spannende ist, normalerweise Gardinen sind schnell weg. Das heißt, originale Gardinen aus den 1910er, 1900 sind auch in alten Häusern nicht mehr zu finden.
Das und man kann die Möbel, ausgetauscht,
ein
ne?
Vertiko, ein Schrank, sieht man ja. Aber was da alles für Vielfalt, ich habe bei mir in der Wohnung die auch 1:1 so, weil die sind auch genauso alt. Und es ist spannend, dass ich halt in den Katalogen wieder sehe. Und man sieht auch, was für eine Vielfalt. Man sieht Fotos von den Gebäuden, ne, die auf der Straße gemacht wurden damals. Man sieht ab und zu mal Bilder von den Wohnungen. Und da öffnet sich eine komplette Welt. Und das zeigt schon ein bisschen, allein im Bereich Wahnsinn. Gardinen bei diesem Kaufhaus in diesem Jahr, was für eine Vielfalt da war.
Aber irre, was man da natürlich auch für einen Wert drauf gelegt hat. Von wann ist das hier? 1865 gegründet?
Gegründet, ich denke, das ist ja um 1905.
Okay, das heißt auch voll Jugendstilzeit, ne?
Ja, das ist.
Wie muss ich mir vorstellen, wie lebst du? Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, du hast diese Gardinen auch zu Hause, bei dir sieht es auch so aus. Kommt man bei dir rein und denkt, man ist in einer anderen Zeit?
Ja. Tatsächlich. Also bei mir sind ein paar Sachen immer noch modern, weil ich kann nicht darauf verzichten. Ich habe eine Einbauküche, die auch sehr, sehr modern ist.
Gut, es gibt ja auch Dinge in unserer heutigen Zeit, auf die will man natürlich auch irgendwie
also,
nicht so verzichten.
Bei mir geht es ums Lebensgefühl, aber auch darum, dass ich die Ästhetik davon sehr mag. Ich kann nicht in Köln leben, in einem Altbau renoviert und einen Job haben und so weiter und auf einem alten Herd kochen und 3-4 Stunden dafür brauchen. Das geht leider nicht. Wenn einer mich bezahlen würde und sagen, komm, du machst das, dein Leben ist gecovert, quasi so, da würde ich natürlich Spaß dran haben.
Ja, allein beim Bügeln, diese Bügeleisen, die man früher noch heiß machen musste, und dann, das dauert ja auch schon dann viel länger.
Das heißt, ich fände das spannend. Ich mache das nicht nur, weil das halt mit einem normalen Leben jetzt aktuell mit dem Tempo, was man so hat, nicht möglich ist zu vereinbaren. Deswegen habe ich eine ganz normale Einbauküche. Ich habe einen normalen Lattenrost, ein normales Bett und alles Mögliche. Aber sonst, das Bettgestell ist antik, natürlich.
Aber das Innenleben sozusagen nicht.
Genau. Und sonst, die Wohnung ist komplett. Ich habe die Wohnung, die war leer, als ich da hingezogen bin. Und alles, was drin ist, bis auf ein paar Sachen, die in einem Extrazimmer versteckt sind, ist alles nur alt.
Also ich finde es wirklich faszinierend. Und auch wenn man sich diese Kataloge hier anschaut, ne, diese Zusammenstellung, diese Wertigkeit. Ne, du hast hier so ein Royalblau, dann hast du einen goldenen Druck da drauf.
Ja.
Und das eben vor so langer Zeit schon. Damals war das noch ein bisschen anders. War halt auch noch nicht so die Massenware wie heute.
So ist das. Und tatsächlich, man sieht auch die Vielfalt, die es damals gab. Und wie aufwendig einfach die Sachen gemacht wurden. Da sind natürlich auch Boutiques gewesen für eine gewisse Schicht der Gesellschaft, nicht für alle. Aber ich muss ja auch ehrlich sagen, in dem Range, wenn ich jetzt so mir heutige Boutiques angucke, da bin ich nicht immer so sozusagen von überzeugt, als von der Kleidung, die ich dazu jetzt 100 Jahre später noch finde.
Naja, und du musst heute mal Möbel finden, die in 100 Jahren auch noch funktionieren. Ne?
Genau.
Das ist ja auch so ein Thema. Und wenn du mir dann sagst, du hast irgendwie bei dir zu Hause ein Vertiko stehen und wahrscheinlich ein altes Buffet, ich weiß nicht, also wenn du sagst, du bist wirklich authentisch eingerichtet, dann sind das ja Sachen, die haben schon so viele Generationen überlebt, die erzählen Geschichten und sie funktionieren immer noch. Das heißt, da ist eine Qualität dahinter.
Ja, und das gehört bei mir auch mit einem Lebensgefühl. Und zwar, ich habe, wenn ich moderne Sachen kaufe, immer so einen Beigeschmack, weil ich weiß, die sind eigentlich schon nicht so wirklich dafür gemacht, dass sie halten. Und das wirkt alles auf mich, wenn ich loslege und mittlerweile einen Schrank kaufe, der kostet 700 Euro. Und ich weiß, wenn ich den abbaue und dann wieder aufbauen muss, dann geht die Schraube schon nicht mehr.
Minus 2,50 Euro wert.
So ja, etwa. Genau. Und deswegen ist es auch bei Kleidung das Gleiche. Ich weiß, wenn ein T-Shirt 70 Euro gekostet hat, ob das T-Shirt wirklich 70 Euro wert ist und in 5 Jahren noch da ist. Und ich muss sagen, ich habe antike Hemden, die sind so 100 Jahre alt, die kann ich waschen, da passiert nichts. Und die habe ich seit Jahren. Das ist die.
Ja, die wurden auch nicht immer im Schonprogramm gewaschen früher. Also gab es ja wahrscheinlich noch nicht.
So ist, nee, da wurden sie auch gekocht und so weiter. Das heißt, die Stoffe sind viel, viel stabiler. Als wir und die Farben sind auch viel mehr.
Als das heute irgendwie noch so der Fall ist.
Ja.
Das stimmt, man ärgert sich häufig drüber.
Werbung. Und wenn ihr euch nicht ärgern wollt, vor allem wenn es ums eigene Zuhause geht, dann solltet ihr unbedingt auf Qualität setzen. Und zwar Qualität, die Generationen überdauert, quasi so wie um 1900. Bei Farben, Lacken, Tapeten, Wärmedämmung fragt euren Maler nach Brillux. Denn mit den Produkten haben garantiert auch noch eure Enkelkinder Spaß.
Werbung Ende.
Ich muss hier mal diese Tüte runter tun, weil, also hier haben wir diese schönen Kataloge, jetzt kommt der kleine Monk in mir und die liegen auf dieser braunen Papiertüte. So sehen sie viel schöner.
Perfekt.
Aber das Thema Waschen finde ich total spannend, du hast ja gerade gesagt, du bist zwar historisch eingerichtet, aber du hast trotzdem eine Einbauküche und sowas.
Ja.
Du kochst deine Wäsche wahrscheinlich nicht mehr. Also die Vorzüge einer modernen elektronischen Welt, die nutzt du schon.
Auf jeden Fall.
Auch beruflich? Also was machst du genau beruflich?
Genau. Also als jeder Philosoph bin ich aktuell in einem Softwarekonzern tätig.
Ein Softwarekonzern mit einem Philosophen. Das ist auch was Neues.
Wie gesagt, irgendwann muss man auch einen Job finden. Das hat sich bei mir tatsächlich so ergeben, dass ich vor 2 Jahren mich entschieden habe, nicht in der Akademie zu bleiben, weil ich schon sehr viel investiert hatte. Dafür und in der Akademie ist halt so, wenn man fertig ist mit dem Doktor, dann muss man noch 15 Jahre warten und hier und da nochmal eine Stelle, bevor man irgendwann entdeckt, ob man Professor wird oder nicht. Und wenn ja, wo überhaupt.
Aber ich finde also so optisch würde ein Professortitel sehr gut zu dir passen.
Ja, das war auch ein Traum von mir, aber ich bin auch sehr begeisterungsfähig und flexibel. Deswegen habe ich gesagt, komm, ich bin, seit ich 18 bin, aus meiner Heimat. Ich habe 4 Sprachen gelernt. Ich habe jetzt einen Doktor. Ich will jetzt nicht 15 Jahre noch alle 2 Monate einen neuen Vertrag umziehen müssen, um irgendwann mal mit 45 zu checken, ob das geklappt hat oder nicht.
Aber das heißt, in dem Beruf, in dem du jetzt bist, du sitzt im Homeoffice oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Also
klappst dann da quasi auf deinem historischen Tischlein, den modernen Laptop auf?
Nee, da bin ich quasi modern angezogen. Manchmal eher so Business und manchmal eher so entspannt. Und ich bin zwischen Homeoffice und sozusagen wirklich im Büro dann.
Aber du gehst jetzt nicht so ins Büro?
Nein.
Wie schade eigentlich.
Ja, allerdings auf der anderen Seite habe ich wieder wirklich das Problem, dass die Kleidung, sie ist sehr stabil, sie ist sehr robust und so weiter, aber die ist auch 100 Jahre alt.
Klar.
Und die trage ich ja, wenn ich das möchte oder wenn ich in einem Kontext bin, wo das wertgeschätzt wird. Weil eigentlich, wenn man so aus einer musealen Sicht das sieht, sollte ich die Sachen gar nicht tragen. Das heißt, ich weiß schon, ich bin schon flexibel unterwegs, aber bis zu dem Punkt, dass ich zum Beispiel das bei der Arbeit trage. Aber es ist ja spannend, ne? Also ich sehe mich auch Sachen wegschmeißen, wo ich sage, naja, was soll das Buch hier aus den 80ern? Und sage, wie konnte man in den 70ern? So, und in 20 Jahren wird man das Gleiche sagen über mich. Und ich finde das natürlich sehr spannend, wie sich so diese Entfernung und sich bildet von den Gegenständen.
Ja. Na gut, aber ich stelle mir das schon lustig vor, auch wenn dann so in 30 Jahren irgendwie die neue Generation sagt, oh, also die 80er, das waren so eine wertvolle Kleider-Epoche.
Ja, ja.
Ich lebe das jetzt wieder.
Das sagen jetzt schon alle über die 90er.
Ja, kommt ja gerade wieder, ne? So ja. Dauerwelle ist wieder voll am Start, ja, 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 das ist alles bunt. Du bist ja eher schlicht und so.
Ja.
Bunte Farben? Bist du mit denen so ein bisschen auf Kriegsfuß, oder?
Nein, nein. Also ich bin heute all black, aber man sieht hier, das Hemd ist eigentlich gelb.
Und was ich total spannend finde, ich muss das jetzt mal beschreiben, weil man sieht es wahrscheinlich in der Kamera nicht, du hast da so einen neckischen, wie sagt man modern, Cutout am Hals. Also du hast ja so einen Stehkragen, aber darunter sieht man, dass der nicht mit dem Hemd komplett verbunden
ist.
Nein,
nein, das ist so ein sogenannter abnehmbarer Kragen. Das heißt, dadurch, dass man sozusagen manchmal, der Kragen wird gelb oder schmutzig,
also mit Schwitzen, Schweiß,
so Schwitzen und so weiter. Aber das Hemd an sich nicht immer unbedingt. Das heißt, quasi die Manschetten und die Kragen waren austauschbar. Und das Spannende ist auch, du kannst mit dem gleichen Hemd 30 Hemden haben, je nachdem, was du da für einen Kragen anziehst.
Ich kann hier so einen neuen Look.
Ja, genau. Ich kann hier so einen Soft Kragen anziehen, so mit hier diesem Clip, wo das die Krawatte quasi rauskommt, oder hier eher so formell mit dem Stehkragen. Das bist du natürlich viel flexibler als mit einem modernen Hemd, wo das einfach nur das
wie ist. Wie raffiniert die damals schon waren,
und
weißt
praktisch.
Du so? Ja, das ist wie heute so ein Mix-and-Match-Konzept eigentlich, ne? So ein bisschen.
Ist das.
Was ich mir jetzt die ganze Zeit frage, also wir halten fest, du lebst quasi in dieser Welt, aber nur bedingt. Das heißt, wenn du jetzt arbeiten bist und sowas, dann bist du quasi auch in Alltagskleidung.
Ja.
In Anführungsstrichen, zu Hause sieht es eigentlich aus wie ein Museum, das aus so um 1900 kommt. Aber eben da gibt es auch moderne Dinge, also Laptop, Waschmaschine etc., sowas alles da. Aber wie sieht das denn in deinem Privatleben aus? Also wenn du jetzt rausgehst, ich weiß nicht, oder auch Leute kennenlernst, weiß nicht, ob du in einer Beziehung bist, trifft man sich dann so in diesen Kreisen? Oder sehe ich dich demnächst auch in dem Outfit, was weiß ich, irgendwo im Nachtclub in Ehrenfeld in Köln?
Ja, ja. Wenn ich rausgehe, bin ich meistens auch so angezogen. Ich gehe auch nicht so oft tanzen. Das heißt, da mache ich, weil sonst würde ich mir Gedanken über die Kleidung machen. Aber wenn man so rausgeht, irgendwas trinken, da gönne ich mir schon.
Wie reagieren die Leute auf dich?
Ja, das ist immer spannend, weil die Leute sind ja neugierig. Und das ist, ich würde sagen, zu 99% immer positive Aufmerksamkeit, die auf mich zukommt. Die Leute fragen mich, ob ich vom Theater komme oder ob das wirklich alt ist, oder einfach kommen zu mir, weil ich so aussehe und wollen mit mir sprechen.
Ist es dann so, dass du dir so eine, also wenn man das so bezeichnen kann, quasi so eine eigene zusätzliche Identität geschaffen hast, die aus dieser Zeit kommt? Also würdest du sagen, du hast so zwei Identitäten in dir, oder
Nein.
ist es schon, das bist einfach du und du lebst halt diesen Look?
Genau, so ist das. Also ich muss sagen, das ist für mich auch aus sozusagen Körpergestaltung her, denke ich, das ist die Kleidung, die für mich am besten passt, auch weil sie so geschnitten ist.
Das steht dir auf jeden Fall hervorragend.
Ich kann natürlich auch die Details auch erklären, warum, aber es ist zum Beispiel, die Schultern sind sehr schmal im Vergleich zu den 20er, 30er, 40er, 50er, da wird das natürlich immer breiter. Ich bin 1,70 groß und ich finde das bei mir immer unangenehm, wenn ich so breite Schulter in der Kleidung, die extra breit sind, damit man so dieses Dreieck.
Das machen die ganzen
so
Pumperboys im Fitnessstudio,
genau.
Ja. Das und reicht, damit die das machen.
Und auch die Westen sind viel kürzer und die Hosen, der Bund ist viel höher. Das heißt, das macht die Beine länger, die Schulter schmaler. Und das, du siehst auch in den Fashion Plates aus der Zeit, die aus den 1900er, 1910er, du siehst diese sehr schmalen Herren.
Ja, das stimmt.
Und in den 40er hast du wirklich diese Männer mit großen Schulterpolstern dann auch. Ändert sich komplett die Figur. Das heißt, das passt für mich am besten. Und ich musste mal irgendwann auch entdecken, dass man die Kleidung finden kann, wenn man genug sucht.
Voll, aber das, was du gerade beschreibst, fühle ich sehr, weil ich habe ja auch so eine Größe, als wäre ich gerade eingeschult worden. Und ich muss auch mal ein bisschen mogeln. Meine Hosen sitzen auch immer eher hoch und die Jacken eher kurz.
Ja.
Und dann passt es. Aber ja, nochmal kurz zu dem Thema Kleidung. Wo findet man denn diese Kleidung? Oder lässt du das alles maßschneidern? Das ist ja dann sauteuer.
Ja, ja, nee, das ist alles tatsächlich antik, was ich habe. Ich habe ein paar sozusagen im Stile von Kleidung auch gekauft, weil das wird auch noch produziert, aber das ist nicht mit der Qualität der antiken Kleidung.
Ja, gut, wir kommen ja beide aus Köln, aber ich hoffe jetzt nicht im Karnevalsladen.
Nein, nein, nein. Nein, es gibt tatsächlich Brands so weltweit, die solche Sachen auch machen für okaye Preise, aber natürlich, die sind ja mit dem Original nicht zu vergleichen. Und die antike Kleidung, Ja, das ist ja quasi wirklich ein Lebensziel. Du suchst ja ständig
macht man das eBay-Menschen,
so, ja, die man so kennt oder kennenlernt und alle möglichen Plattformen und Flohmärkte. Zum Beispiel in Köln ist ja, ich habe, denke ich, einen Hut und eine Fliege in 3 Jahren Flohmarkt in Köln, in Nordrhein-Westfalen gekauft. Es gibt Leute, die ich kenne, die sind eher so in Leipzig und so weiter unterwegs und da haben sie immer
da
Kleidung.
Ist mehr, ne?
Ich weiß nicht warum, man kann es versuchen, irgendwie den Grund zu erraten, aber es macht für mich in dem Sinn auch keinen, ja, ich brauche nicht eine Antwort dazu, ich muss noch Wege finden, um zu meiner Kleidung zu kommen und die habe ich zum Glück auch gefunden.
Ich finde das total krass und lustig, dass du Leipzig ansprichst, weil ich bin auch so ein kleiner Flohmarkt-Junkie. Ich liebe alte Möbel, Dinge mit Geschichte, das, was du gerade auch gesagt hast, ne, diese alten Bilder, die du mit deinem Onkel gefunden hast oder Bilderbücher. Und lustigerweise, in Köln findet man relativ wenig, aber ich fahre ganz oft Richtung Leipzig. Mhm. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass da sehr viel alter Hausbestand noch ist. Ne? Und
ja,
vielleicht auch die Nähe zu Polen und so weiter, da sind viele alte Sachen. Also da kriegt man die auch noch bezahlbar.
Ja. Ja.
Das ist natürlich cool. Ich habe hier noch eine Moderationskarte von der lieben Redaktion bekommen und da stehen ein paar Dinge drauf. Modernes Leben, alte Ästhetik, haben wir gerade schon drüber gesprochen.
Ja.
Die Mischung gibt es. Und hier steht drauf, Essen bei Valerio, Geschirr in Gefahr. Da sind wir wieder beim Thema Einrichtung. Ich meine, wir sind der Interior Insights Podcast, darum
genau,
geht es natürlich auch. Hast du wirklich auch das komplette Geschirr in Altern?
Ja, und mehrfach auch. Also ich habe auch seit einigen Monaten auch einen YouTube-Channel, wo ich historische deutsche Küche wieder entdecke. Immer so.
Hast du so ein typisches Gericht von damals?
Ich habe ja.
Schon deftig wahrscheinlich, oder?
Nicht unbedingt. Und das ist die spannende Sache, dass ich selber immer diese Vorstellung hatte, dass die Küche damals sehr deftig und schwer war. Mittlerweile bin ich eher der Ansicht, dass das ein Phänomen aus der Nachkriegszeit ist, dass man so viel Fleisch und Schnitzel und so weiter, wenn wieder das Geld kam.
Genau. Quasi.
Weil früher gab es sehr viel Gemüse, sehr viel leichte Gerichte mit, es gibt auch sogar vegetarische Kochbücher aus den 1890ern und alles Mögliche. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt Kohlrüben mit Kartoffeln und so, Milchschwitz und so weiter.
Kochen kann er anscheinend auch noch. Aber lass uns noch mal über das Geschirr sprechen.
Ja.
Gibt es unter deinen Geschirrsachen irgendwas, was besonders crazy ist? Also gab es damals ausgefallenes Geschirr? Gab es das?
Aus heutiger Sicht würde ich wahrscheinlich sagen, meine Schnurrbarttassen.
Deine was?
Schnurrbarttassen.
Was sind denn Schnurrbarttassen?
Da sind Tassen, die quasi so geschaffen sind, dass man so eine kleine Schicht aus Porzellan hat, wo der Schnurrbart quasi von der Flüssigkeit
also
geschützt ist.
Also oben in der Öffnung?
In der Öffnung oben hat man quasi so einen Schnurrbart aus Porzellan, wo der Schnurrbart dann drauf
Das habe ich ja noch nie
und
gehört.
Und ein kleines Loch vorne, damit die Flüssigkeit quasi daran direkt in den Mund fließt.
Oh, aber da wären vielen Männern viele Dinge erspart geblieben, ne? So dieser klassische Milchbart, den
das
man so schön hat.
Das ist aber, dass man heute auch noch Männer hat, die Schnurrbart haben.
Ja, klar.
Und
ja,
diese Tassen es einfach nicht mehr gibt. Und das finde ich auch ein sehr spannender Punkt, weil wir haben ja in der Zeit so Technologien vergessen, die heute noch irgendwo eine Rolle spielen würden oder unser Leben gemütlicher gestalten könnten. Und für uns ist ja die Däner Schnurrbarttasse natürlich was super Exotisches, aber ich habe einen Schnurrbart, du hast einen Schnurrbart.
Ich wollte gerade sagen, für uns beide wird das passen.
Und ich kenne auch fast alle meine Freunde haben mittlerweile tatsächlich einen Schnurrbart.
Vielleicht sollten wir das nochmal neu, das ist eine Business-Idee.
Ja, genau, so entstehen.
Aber die dürfen wir keinem erzählen.
Ja, ist zu spät.
Wie geil, eine Schnurrbarttasse.
Ja.
Das musst du mir mal ein Bild zeigen.
Ja, auf jeden Fall. Man hat so Sprüche vorne manchmal oder nur Verzierungen und so weiter. Und das ist wirklich extrem praktisch, weil egal ob man...
Ist das Leben noch so hart? Ganz egal. Hauptsache, du hast dein Schnurrbart.
So ist das.
Ach, jetzt bist du ja auch noch philosophisch. Ach nee, nicht philosophisch, poetisch.
Poetisch.
Philosophisch ist es ja mit dir so oder so. Was ist denn, wenn jetzt jemand, also ich sag mal, wenn ich jetzt wirklich zum Essen käme, ich bin vielleicht manchmal ein bisschen tollpatschig.
Ja.
Wie gehst du mit solchen Menschen um?
Das ist ja schon erledigt, hast du gesagt.
Darf ich nicht kommen?
Nee, also ich mache das immer so, es gibt Leute, die sich darauf freuen, es gibt Leute, denen es komplett egal ist und wir sind trotzdem Freunde, das heißt...
Das ist aber nett.
Wenn sie mir sagen, nee, aber wenn sie mir sagen so, es ist mir eigentlich egal, dass ich jetzt auf dem 1910er Geschirr esse, dann benutze ich das nicht Oder wenn sie sagen, ich finde das sehr spannend, aber ich mache bei jeder dritten Mahlzeit einen Teller kaputt, dann sage ich, okay, dann bleiben wir auf der sicheren Seite. Es ist immer eine Auseinandersetzung, weil ich das ja gerne benutze, aber die Sachen müssen auch wertgeschätzt werden. Klar. Gerade, weil sie nicht so wirklich Alltag sind, sondern wenn das Geschirr 120 Jahre alt ist, dann muss es schon einen Grund geben, dass man das wirklich benutzt. Und deswegen frage ich immer lieber, wie die Leute so drauf sind, ob sie sich freuen, ob sie eher so das Gefühl haben, die mussten die ganze Zeit aufpassen, das würde die Mahlzeit das so voll stressig machen und so. Genau.
Aber wie viel Gedanken man sich da auch irgendwie drüber machen muss. Gibt es denn in deiner Einrichtung, in deinem Museum, in dem du quasi lebst, gibt es so einen Gegenstand, wo du sagst, okay, das ist wirklich ein total verrücktes Ding, das habe ich irgendwo mal gefunden und da bin ich total stolz drauf?
Ja, ich habe so ein Stereoskop.
Stereoskop. Guckt man damit in die Sterne oder hört man da einen Herzschlag mit ab? Das ist Stethoskop. Ne?
Man kann sich da quasi 3D-Bilder angucken. Das ist eine Technologie, die auch ganz alt ist. Du hast quasi zwei Linsen und du guckst quasi dadurch auf Bildern, die wurden mit stereoskopischen Fotoapparaten quasi gemacht. Was genau wie ein Bild von dir und ein Bild von dir so leicht versetzt. Und die Augen dann bilden das in dem Hirn quasi so zusammen, dass du das 3D siehst.
Das heißt, es war eigentlich der erste 3D-Film, Foto, wie auch immer.
Ganz genau.
Gab es schon in der damaligen
Zeit.
Und
da habe ich zum
Zeit.
Beispiel ganz viele Bilder aus dem Ersten Weltkrieg, aus den Schützengräbern. Und das ist, du siehst halt nur das in einer Größe, als wärst du da. Und das ist wirklich eine Verrückt. Zeitreise. Das sind natürlich Städte und irgendwelche Porträts oder so. Aber diese aus dem Ersten Weltkrieg, die sind wirklich... Weil du kannst in einem Film sehen, siehst du die Geräusche, hörst du die Geräusche und alles Mögliche, aber das so wirklich so im Detail zu sehen, du siehst jedes kleine...
Wirklich, wirklich spannend.
Ja.
Mein Gott, ich gucke auf die Uhr und die Zeit rennt und ich habe noch so viele Fragen. Ja. Eine letzte Frage will ich aber unbedingt noch stellen. Nochmal zurück auch zu diesem Thema Einrichten. Ich meine, wir können uns Filme angucken, historische, da glaubt man, dass das zumindest irgendwie authentisch eingerichtet ist, aber wissen, wenn man sich damit nicht beschäftigt, tut man es nicht. Wie findest du denn raus, was authentisch aus dieser Zeit ist? Also woran orientierst du dich oder womit lässt du dich inspirieren, wovon?
Da spielen tatsächlich die Kataloge eine große Rolle, weil da kann ich wirklich sehen, wie die Sachen damals aussahen, die Objekte, und wie die dann in der Einrichtung eingefügt wurden, da kann man auch man auf Bildern sehen.
Deswegen, das heißt, du guckst auf Bildern. Den Bildern dann eher so in den Hintergrund, oder wie?
Du hast ja auch tatsächlich viele Bilder von Wohnungen, die einfach nur die Wohnung abbilden. Du hast ja 1911 ein Foto von Wohnzimmer. Und da siehst du, okay, die Uhr steht da, da ist ein Vertiko, hier ist ein Durchgang und da sind Gardinen. Okay, hier sind Gardinen in dem Durchgang und so. Die sind alle Sachen, die man sonst nirgendwo sehen würde. Hier siehst du auf dem Katalog, wie die Sachen aussahen, aber in diesen Fotos, die in der Wohnung dann gemacht wurden, kannst du auch sehen, wie die dann tatsächlich gelebt wurden. Und das ist für mich immer ein sehr großer Orientierungs...
Also alte Bilder, wirklich vom Flohmarkt, so als Inspirationsquelle.
Ja.
Es ist faszinierend. Man denkt ja gar nicht drüber nach, wie entsteht sowas, wenn man es dann sieht. Ich habe zwar eben gesagt, letzte Frage, aber noch eine allerletzte Frage vielleicht. Gab es mal die Situation, dass du irgendwann mal jemanden mit nach Hause gebracht hast, so date-technisch, und diese Person, wie hat die reagiert auf dein Zuhause?
Tatsächlich nicht.
Weil schade,
die Leute
jetzt
wissen schon davor Bescheid. Da muss er wohl auf sich einlassen.
Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse heute. Und ich finde es so toll, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist. Also wir halten fest, Moderne meets eine komplett andere Welt. Und es ist auch erlaubt, 2026
macht auch Spaß,
in einer Welt zu leben, die man sich selbst schafft. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema Einrichten. Möbel mit Geschichte, die schaffen es eben, einen auch mal rauszuholen aus der heutigen Zeit und in so eine Traumwelt zurück zu katapultieren, in deinem Sinne.
Es ist möglich.
Also richtig, richtig cool, auch die ganzen Sachen, die du mitgebracht hast. Und ich hoffe, auch ihr konntet euch ein bisschen mit zurückträumen in eine vergangene Zeit. Mir ist es auf jeden Fall so ergangen. Und wenn ihr noch mehr träumen wollt, musikalische Träume natürlich, dann hört doch mal rein bei Prilux Radio. Da gibt es die besten Musikmixe, obwohl ich weiß nicht, ob die Musik aus deiner Zeit da auch ist. Wir finden es raus. Vielen, vielen Dank.
Danke
und
euch.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Abonniert gerne unseren Podcast. Und nächste Woche könnt ihr sehen, wie ich Doris kennengelernt habe. Und Doris hat einen sehr besonderen Job, den es in Deutschland ehrlicherweise gar nicht so oft gibt. Und warum sie dafür eine 300 Quadratmeter Lagerhalle braucht und Küchen aus Pappe, die in Handtaschen passen, All das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
Das heißt, wenn dein Mann nach Hause kommt, weißt du nie, wie eure Bude gerade aussieht.
So war es. Tatsächlich. Ich habe erst natürlich Sachen von zu Hause rausgenommen und habe die in die Räume gestellt, in die Wohnung gestellt. Und dann kommt er nach Hause und sagt, hey, wo ist denn jetzt unser Esstisch? So. Ja, das braucht dich jetzt. Das ist natürlich weniger geworden, ganz klar, aber ab und an wandert noch mal ein Sessel, ein Tischchen oder sowas. Eine Lampe wandert dann in meine Immobilien, weil das gerade so gut passt.
Brillux. Mehr als Farbe.